Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Blood and Sinners von Ryan Coogler. Das Blockbuster-Kino liegt eigentlich am Boden, aber manchmal ereignet sich doch Erstaunliches. So bei diesem analog gedrehten Film. Viele Lobeshymnen gibt es und tatsächlich ist dieser Film streckenweise beeindruckend umgesetzt. Schwierige Charaktere sehen wir, exzellente Aufnahmen von diesen Menschen und von den Landschaften. Ryan Coogler versteht es, mit der Kamera Perspektiven der Stärke und der Schwäche einzufangen, ein Unbehagen auszulösen, wo die Bilder zu schön werden, droht Ungemach. Aber dieser Film ist bei allem Lob auch, sagen wir es ganz offen, ein bisschen doof. Aber dazu kommen wir noch. Zunächst einmal hat man den Eindruck, hier beginnt ein Gangster-Epos und der Film könnte auch 3 Stunden lang sein bei einer solchen Exposition, die sich viel Zeit nimmt, 30, 40 Minuten. Eigentlich sind wir da schon bei einem Klassiker wie Es war einmal in Amerika. Wenngleich der Film dann nicht über einen langen Zeitraum spielt, sondern im Jahr 1932 angesiedelt ist. Aus Chicago kehren die eineigen Zwillinge Smoke und Stack, beide gespielt von Michael B. Jordan, nach Mississippi aufs Land zurück. Beide sind Veteranen des Ersten Weltkriegs, haben mit oder für Al Capone gearbeitet in Chicago und sie haben Rassismuserfahrungen zuhauf erlebt. Nun haben sie etwas vor. Sie kaufen von einem weißen Geschäftsmann, der offenbar auch Mitglied des Ku Klux Klans ist, eine Scheune ab und wollen dort einen Ort errichten, wo Schwarze feiern können, wo sie musizieren können und keine Angst haben müssen vor rassistischen Übergriffen. Der Film beginnt zunächst wie ein Gangster-Drama, entwickelt sich dann eher in einen Spätwestern oder ein Rassismus-Drama, wird schließlich dann in der zweiten Hälfte ein Vampirfilm. Der Eröffnungsabend ist schweißtreibend und elektrisierend. Sammy, der Sohn eines Pastors, weckt mit seiner Gitarre nicht nur die Lebensgeister, sondern stellt durch das Spiel auf seiner Gitarre eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft her. Die Musik geht über die Zeiten hinweg. Je später der Abend, desto merkwürdiger die Gäste. Plötzlich stehen 3 Weiße vor der Tür, die mitfeiern wollen. Ihnen möchte man jedoch den Zutritt verwehren. Denn was wir schon wissen als Publikum, was aber die anderen vielleicht auch ahnen, das kann nicht gut ausgehen. Es handelt sich bei diesen 3 Weißen um Vampire, die mit einem Biss einen jeden, egal welcher Ethnie er angehört, auf ihre Seite ziehen können. Der Anführer der 3 ist Remick, ein ausgewanderter Ire. Die anderen beiden sind Ku Klux Klan-Mitglieder. Der Film arbeitet mit unserem Bildgedächtnis. So wird natürlich die Assoziation From Dusk Till Dawn uns in den Sinn kommen. Wir denken aber auch an die Filme von Jordan Peele, beispielsweise Us oder Get Out. Vor allem aber ist es ein Film über Musik. Die Gitarre steht im Mittelpunkt. Und die Frage ist auch, wann darf Musik eingesetzt werden und wie? Ist es nicht gottlos, diese neumodische Musik zu spielen? Eine Auseinandersetzung, die Sammy hat mit seinem Vater, der Pastor ist. Wenn man aber beispielsweise den Konzertfilm Amazing Grace von Aretha Franklin aus dem Jahr 1972 gesehen hat, der in einer Kirche in Los Angeles spielt, dann wird man diese Unterscheidung zwischen dem Profanen und dem Sakralen gar nicht mehr machen können. Man kann eher sagen, die Säkularisierung der Popmusik hat es nie gegeben. Und in gewisser Weise legt der Film uns auch das nahe, denn Sammy kann auf dieser Gitarre plötzlich ins Metaphysische gehen. Er kann Verbindung herstellen zu denen, die gar nicht mehr da sind. Da ist plötzlich der Horizont offen und auch der Himmel scheint zu antworten. Und das ist auch die beste Szene des gesamten Films dann, wenn wir sehen, wie Sammy zur Gitarre greift greift und er nun nicht einfach ein bisschen den Blues der Vergangenheit aufleben lässt. Nein, die Musik zeigt dann plötzlich eine große Kontinuität von den Spirituals auf den Baumwollplantagen bis hin zum Hip-Hop. Und so sehen wir, wie er auf dieser Akustikgitarre spielt und plötzlich gesellt sich einer mit einer E-Gitarre dazu. Wir hören Blues, wir sehen jemanden an Turntables, House, Hip-Hop, eine Geisha-Tanz dazwischen, dann eine Ballerina, indigene Tänze mit Masken, all das überlagert sich, die Zeiten überlagern sich, das Dach beginnt zu brennen, denn man kann diese Musik nicht mehr einhegen, sie ist dionysisch und diese Verschmelzung wird dann auch noch einmal dadurch verdeutlicht, dass es Sex im Nebenraum gibt. Die Kamera schwenkt weg von diesem ekstatischen Brand und diesem Gelage zu Remick, diesem Iren, der mit seinen zwei Vampir-Kompagnons sich langsam dieser Scheune nähert. Plötzlich brennt da auch nichts mehr. Es war eine Imagination, wenn man so möchte. Und diese drei verlangen Eintritt. Das passiert nach etwa einer Stunde und genau da wird der Film ein bisschen blöde. Denn plötzlich wird alles sehr eindeutig. Es gibt ein Innen und ein Außen, es gibt klare Binarität und geschuldet ist dies einer Prämisse der Kapitalismuskritik, die der Film vornehmen will. Nämlich es geht natürlich um Vampirismus. Das Kapital saugt alles auf und kann aus allem Profit machen. Die Subkulturen können davon natürlich berichten, aber natürlich auch die schwarze Musik. Und hier geht es dann darum zu zeigen, dass die Weißen sich etwas aneignen wollen. Und das ist ja eine alte Vampirfilm-Tradition, wenn wir beispielsweise an den Dracula-Film von 1931 mit Bela Lugosi denken, der auch den Aristokraten zugleich verkörpert, der sich Blut aneignet. Aber wir müssen auch sehen, dass im Vampirismus ja noch etwas anderes liegt, nämlich so etwas wie Blutvermischung. Liegt eigentlich das Samplen, liegt das, was man natürlich kulturelle Aneignung nennen kann, aber vielleicht kommt man mit diesem Begriff gar nicht weiter. Kultur bedeutet ja immer Aneignung, beziehungsweise kann man auch sagen, die Kunst ist eigentlich die Herauslösung aus der Kultur. Das klingt zunächst einmal merkwürdig, aber was ist damit gemeint? Wir bewundern heute im Museum Altarbilder. Und es würde für heftige Irritationen sorgen, wenn man im Museum plötzlich eine Kerze auspacken würde und sich kniend vor ein Altarbild begibt, um dort zu beten. Hier aber, in diesem Film, wird die Herauslösung aus der Kultur, aus dem Religiösen, aufgrund dieser halbgaren Kapitalismuskritik problematisiert. Wo das Denken nicht mehr präzise ist, wird der Film schlechter. Das fällt wirklich in eins hier. Wir haben diese Kapitalismuskritik, die sagt, das Kapital eignet sich alles an und deshalb müsste man sich eigentlich vor diesem schützen. Zugleich zeigt uns der Film natürlich auch, dass diese Brüder ja ein kapitalistisches Interesse haben und auch überlegen, wie sie beispielsweise mit jenen Gästen umgehen, die kein richtiges Geld haben, um die Drinks zu zahlen, sondern nur diese merkwürdigen Münzen ausgeteilt bekommen haben auf den Baumwollplantagen. Soll man dieses Geld, das eigentlich kein richtiges Geld ist, annehmen. Dazu kommt die Rassismuskritik, da wir es bei den weißen Figuren allesamt mit Ku Klux Klan Anhängern oder Sympathisanten zu tun haben. Und verwoben wird dies jetzt mit einer Debatte um kulturelle Aneignung. Nachdem man uns zeigte, wie also durch die Zeit hindurch die Musik zusammenspielt, wie plötzlich der Rhythmus aus einem indigenen Tanz sich mischt mit Hausmusik, hat man ja eigentlich schon die große Offenheit von Kunst und von Musik betont. Jetzt aber, als die Vampire auftauchen, macht man plötzlich wieder eine eigenartige Unterscheidung. Und die kommt dadurch zustande, dass man darauf beharrt, dass es so etwas wie kulturelle Aneignung gibt und dagegen sollte man ankämpfen. Nun, was ist damit eigentlich gemeint? Man kann natürlich sagen, jemand wie Elvis hat sich in gewisser Weise schwarze Musik angeeignet und ist damit ungeheuer ja erfolgreich geworden. Wenn wir uns allerdings ansehen, wie generell Popkultur funktioniert oder generell Kunst funktioniert, dann sehen wir natürlich unaufhörlich Aneignungen. Zum einen gibt es so etwas wie eine kommerzialisierte Aneignung. Denken wir beispielsweise an André Rieu, der als Geiger große populäre Events veranstaltet, die eigentlich mit der klassischen Musik nicht mehr viel zu tun haben, aber er eignet sich Johann Strauss und Mozart und Verdi an und macht da diese großen Spektakel dann draus. Auch das wäre eine Aneignung. Aber niemand würde ja beispielsweise einem japanischen Pianisten vorwerfen, er eigne sich Mozart an. Und hier kommen wir an einen heiklen Punkt, nämlich der Safe Space hat ja zunächst einmal historisch gesehen seine absolute Berechtigung, aber nicht im Hinblick auf eine ideologische Abschottung, sondern im Sinne eines Schutzes vor den weißen Rassisten. Dieser Safe Space ist gerechtfertigt, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, von Weißen rassistisch attackiert zu werden. Deswegen ist auch diese Abschottung legitim. Wo der Safe Space jedoch meint, dass eine problematische Vermischung der Kulturen stattfindet, geht das eigentlich mit einer eher rechten ethnopluralistischen Politik einher, wie wir das ja auch schon in Ryan Cooklers Black Panther beobachten konnten. Glorifiziert wird dann die eigene Identität. Diese wird gar nicht mehr als ein Konstrukt erkannt, sondern plötzlich wird die Identität als abgeschlossene Entität verstanden. Dadurch aber reproduziert man im Prinzip ein rassistisches Denken, das ja ebenfalls auf feste Identitäten setzt, auf Blut, Abstammung, Volk etc. Und so ist der zweite Teil des Films, diese zweite Stunde dann, ein Home-Defense-Spektakel, um die Vampire irgendwie abzuhalten. Und auch da fällt dann Ryan Coogler ästhetisch nichts mehr ein, außer das, was wir schon 100 Mal in solchen Filmen gesehen haben, wenn draußen Vampire lauern und drinnen man irgendwie versucht, nicht gebissen zu werden. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Parallel ja zu den Feierlichkeiten bei der Eröffnungsparty sehen wir, wie Remick Indianern davonläuft, die ihn jagen, weil er ein Vampir ist, und er trifft dann auf diese zwei Weißen, die Ku Klux Klan Mitglieder, beißt sie und macht auch sie zu Vampiren. Nun sind die drei mit Geld ausgestattet und können Zutritt eigentlich haben zu dieser Scheune, denn die Brüder sind ja durchaus daran interessiert, etwas zu verdienen. Und das ist auch das Argument von Mary, gespielt von Hayley Steinfeld. Sie ist Stacks Ex-Freundin und sie könnte man zu einer Figur zählen, die man also mit dem Racial Passing assoziiert. Also sie geht immer wieder als Weiße durch. Das wird mehrmals im Film thematisiert. Und sie ist es dann auch, die wieder Kontakt zu den drei Vampiren aufnimmt, weil sie durchaus sieht, dass das Geld ja hilfreich sein kann, wenn man die Scheune dauerhaft betreiben will. Also sie ist es in gewisser Weise, die kommerziell denkt. Diese Kommerzialisierung wird jetzt jedoch als der fatale, falsche Schritt betrachtet, weil diese Kommerzialisierung dazu führt, dass die Vampire plötzlich Zugriff haben, Einlass bekommen in gewisser Weise zu dieser Scheune, und dann beginnt das große Abschlachten. Es ist eine interessante Veränderung doch im Kino zu beobachten. Bis vor einigen Jahren feierte man in linken oder auch linksliberalen Kreisen, in akademischen Kreisen vor allem zu Recht die Hybridisierung, die Bastardisierung, die kulturelle Aneignung, insofern als man immer wieder betonte, dass Kultur ja nichts Festes, Abgeschlossenes ist, dass Kunst nicht einem gehört und dem nicht entrissen werden darf, sondern dass wir eigentlich eine große Migrationsbewegung ständig erleben. Eine Documenta handelte mal von der Migration Perfektion der Form, womit man dann auch sehr gut das westliche, vor allem das eurozentrische Kulturverständnis einmal irritieren konnte, weil man ja da auch immer an die geniale Schöpfung glaubte und nachweisen konnte, naja, ihr seid auch inspiriert von und habt wieder andere inspiriert. Es geht aber zunehmend im Kino, und hier dieser Film ist ein gutes Beispiel dafür, darum, dass man doch so etwas wie eine kulturelle Identität festzurren will und sich abschotten muss vor denen, die irgendwie eine Gefahr darstellen. Nun müssen wir erkennen, dass Remick, gespielt von Jack O'Connell, ja Ire ist, der ausgewandert ist. Das Problem ist ja nicht, dass er weiße Musik bewundert und dass er schwarze Musik aber ebenfalls toll findet oder nachspielen möchte, sondern das Problem ist ja, dass die drei, die da draußen stehen, Rassisten sind. Die Musik aber, die gehört ja niemanden, und die nationale oder ethnische Identitätskonstruktion verbindet uns ja nicht mit der Musik. Das ist ja nicht der Grund, warum wir die eine oder die andere Musik gut finden. Mit Beethoven können wir nicht deshalb etwas anfangen, weil er in Bonn geboren wurde, sondern weil er sehr beeindruckende Kompositionen hinterlassen hat. Das Resultat des Vampirbisses ist ja dann sogar, dass die eineiigen Zwillinge, die ja von einem auch gespielt werden, nämlich Michael B. Jordan, plötzlich gegeneinander beginnen zu kämpfen. Und die Frage ist doch, welche Botschaft sollen wir denn dann da mitnehmen? Der Film ist sich da vielleicht nicht ganz sicher. Und das ist auch das, was den Film so ein bisschen blöde macht, dass er gewisse Dinge nicht zu Ende gedacht hat. Denn man könnte durchaus schlussfolgern, Vorsicht, du solltest dich besser abschotten, bevor dir so etwas passiert. Blood and Sinners offenbart eine eklatante politische Ratlosigkeit. Für Wut reicht es noch, aber dann weiß man auch nicht mehr weiter. Man flüchtet sich in einen gewissen Tribalismus und in eine gewisse Esoterik, ähnlich wie wir das auch schon in Black Panther sehen konnten. Es ist auch kein Revolutionsfilm wie beispielsweise Django Unchained. Stattdessen sehen wir Krawall ohne Spannung und Raffinesse inszeniert. Es ist ermüdend anzusehen. Ryan Coogler fällt wenig ein. Es werden nur noch Genre-Konventionen abgearbeitet und auf billige Effekte hin brutalisiert. Dabei sehen wir dann etwas, was der Botschaft des Films eigentlich zuwiderläuft. In gewisser Weise ist vielleicht der Film klüger als die Intentionen, die der Macher hat. Wir sollten uns nämlich fragen, haben die Vampire, sind sie denn erst einmal gebissen und turnen sie dann da draußen mit Remick rum? Haben die Vampire, die Weißen wie die Schwarzen, draußen nicht eigentlich eine richtig gute Zeit? In ekstatischen Gesängen und Tänzen sehen wir sie. Eine Szene, die fast so beeindruckend ist, nämlich wie die von Sammy und seiner Gitarre und den vielen Musikern, die sich dazugesellen. Der Film bietet zunächst einmal nur diese plumpe Botschaft an, dass man in binären Strukturen eben denken muss und dass da, wo Feindschaft ist, man nur noch sich gegenseitig erschießen kann. Das ist ein bisschen doof, aber wenn wir den Film beginnen, gegen den Strich zu lesen, könnte er durchaus raffinierter werden. Als politische Botschaft, so nämlich gelesen, ist das doch denkbar einfallslos. Zumal im Gegensatz zu beispielsweise Get Out beim weißen Publikum gar keine ambivalente Rezeption ausgelöst wird. Niemand wird sich mit den Ku Klux Klan-Mitgliedern identifizieren wollen. Alle wähnen sich, wenn sie sich diesen Film ansehen, auf der richtigen Seite. Und das bedeutet auch immer, man schaut nur, aber sieht nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.